SWR 2 Leben.
Also das Einzige, was mich eigentlich mit den Gleichaltrigen verbindet, ist die Schule. Also nichts darüber hinaus. Meine Hobbys sind sehr speziell. Die meisten, die sitzen vorm Computer oder so in der Freizeit oder gehen saufen. Und das ist ja jetzt nicht mein Ding. Also ich gehe auch mal gerne abends weg, aber ich grenze mich, denke ich, sehr von den anderen ab. Deswegen, was ich gerne mit denen zusammen machen würde, ist, denke ich, schwer zu beantworten.
Nina Reit, 17 Jahre alt, Gymnasiastin. Sie lebt in einem Dorf nahe Fulda.
Das ist unsere Tour mit ein paar Informationen.
Nina mag die ländliche Gegend, in der sie wohnt. Gemeinsam mit ihrer Mutter hat sie eine eigene Führung ausgearbeitet zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten im Ort.
Es war eine Bekannte von uns mal interessiert, so eine Führung mitzumachen, aber das hat leider nicht geklappt. Dann kam ja Corona dazwischen und so. Also das sind die ganzen Stationen, die wir Ihnen jetzt hier zeigen. Ob es jetzt das Hügelgraber Mühlberg ist oder hier die Grube mit den Gräbern oder das Franzosen-Gedenkkreuz, dann kommen wir ja noch zum Heidenküppel, zum Sichelstein.
Wir halten am Heidenküppel, eine bewaldete Anhöhe, gleich am Ort. Da gab es schon immer Spuren aus grauer Vorzeit. Rund um Großen Lüder haben in der Vorgeschichte viele Menschen gesiedelt.
Ganz früher, da war ich noch klein, bin ich mit meinem Vater hier hingegangen. Da haben die früher schon irgendwie Dorffeste an dem Plateau da unten gefeiert. Und dann sind wir hier hingelaufen und so begann es dann. Also jetzt fahren wir noch an Sichelstein. Da haben sich wohl Frauen beim Grasmähen, sind in Streik geraten und dann haben sie sich die Hälse zersichelt.
Ein morbider Höhepunkt der Nina-Reit-Tour durch die Geschichte der Gegend. Was man in der Schule zur regionalen Geologie und Archäologie lernen kann, reicht ihr nicht mehr. Aber dort nahm alles seinen Anfang.
Dann bin ich eingeladen worden von meinem Lehrer, weil wir hatten das Thema der Plattentektonik in Erdkunde und dann wollte er eine AG gründen, die sich auf das Thema spezialisiert mit Geologie und so weiter. Dann stand das Betriebspraktikum vor der Tür und dadurch, dass es ja in Fulda nichts mit der Geologie so wirklich gibt, hat der Lehrer mir vorgeschlagen, dass ich zur Stadt- und Kreisarchäologie gehen könnte. Dann habe ich dort das Praktikum im Januar 2020 absolviert und ja, dann haben meine Mutter und ich weiterhin an Arbeitskreistreffen teilgenommen, an Vorträgen. Ja, und jetzt da bin ich dann an der Grabung am Tretzhof dabei.
Nur noch wenige Tage, dann geht es los. Der Arbeitskreis Archäologie will ein Grab erkunden.
Es beginnt eine neue Erfahrung mit vielen Erwartungen, dass man selbst an der Erde rumgräbt und was suchen will, was andere vielleicht noch nicht in der Hand hatten. Dinge, die schon Jahre, Jahrhunderte, Jahrtausende alt sind. Und ich bin gespannt, was daraus wird.
Ein flacher, kleiner Hügel im Wald ist das Ziel, gar nicht weit von Ninas Wohnort. Forscher glauben, da drin könnte jemand bestattet sein.
Ich würde es aufregend finden, wenn ich irgendwas finden würde, was jetzt nicht nur irgendein Müll von den Spaziergängern ist, sondern vielleicht auch was schon älter ist. Ja, vielleicht ein Skelett, die Beigaben, Schmuck, ja.
Zur Ausgrabung kommen rund ein Dutzend Leute, ein bunter Haufen, jung und alt, aus Fulda und Umgebung. Alle mit demselben nicht alltäglichen Faible für den Boden und was darin liegt. Als Neuling mittendrin Nina.
Also auf jeden Fall sollte ein gutes Arbeitsklima herrschen, dass man sich gut versteht, dass man gut zusammenarbeitet und dann vielleicht einen Fund machen, der unerwartet und unerhofft zu finden ist.
Die Ausgräber legen los und treffen gleich auf die erste Hürde. Das Blöde am Wald, es stehen Bäume drin, Sträucher, Farne und Gestrüpp und alles auf dem Hügel. Statt des Spatens kommt erstmal die Motorsense zum Einsatz.
Wir kommen nur für Unterhaltung.
Jeder hat schon mal irgendwo mitgegraben. Jeder weiß, was er tut. Und deswegen können wir so ein Projekt stemmen.
Ja, und die Bürger vertragen sich noch. Die sind ein tolles Miteinander. Ne? Gell, Bernd? Das macht doch Spaß. Auch wenn du gestern gepustet hast.
Ja, das gehört auch dazu. Ne?
Alle schneiden, rupfen und sammeln, was sie können.
Nee, ansägen und brechen, oder?
Ja, genau.
Das muss ja brechen sein, das muss man brechen können. Das weiß der Ast aber noch nicht.
Endlich kommt der Hügel selbst zum Vorschein. Eine unscheinbare, flache Erhebung. Milena Wingenfeld wirft einen prüfenden Blick darauf. Als Kreisarchäologin hat sie hier das Sagen.
Man kann da anhand der Struktur und anhand der Größe sagen, das könnte durchaus ein Grabhügel sein. Aber man weiß es eben erst, wenn man es aufmacht. Es wäre natürlich schön, wenn man hier noch Überreste von einer oder mehreren Bestattungen findet. Aber ich würde eigentlich viel lieber Informationen noch zur Konstruktion von diesem Grabhügel bekommen, weil das doch sehr spannend ist.
An einem Tag ist das nicht zu machen. Die Freizeitarchäologen müssen sich auf eine knappe Woche einstellen, schaufeln und schippen. Gleich morgens geht's los. Das artet in Arbeit aus, auch wenn jetzt Schulferien sind. Nina und ihre Mutter Birgit sind trotzdem immer dabei.
Mach ich doch gerne. Meinst du, warum wir uns so bald haben heute Morgen? Hast du dich nicht gewundert? Du meinst, sind wir noch gar nicht hier.
Nee, ich dachte ja, ihr kommt heute vielleicht gar nicht.
Wir kommen jeden Tag. Wir können es nicht lassen.
Wir kommen immer.
Das ist nicht los.
So viel Einsatzeifer, mehr kann sich Milena Wingenfeld gar nicht wünschen.
Ja, wir haben hier blutige Laien mit dabei, also Leute, die noch nie auf einer Ausgrabung waren und hier fleißig mithelfen, genauso wie Leute, die Ehrenamtlichen, die alte Hasen sind und schon viele Ausgrabungen gesehen haben. Das ist immer sehr schön, wenn da so unterschiedliche Leute aufeinandertreffen.
Die Arbeit hat bis jetzt so gar nichts mit Schatzsuche zu tun und ist wenig glamourös. Aber das stört Nina überhaupt nicht. Sie wischt sich die Haare aus der Stirn und schaufelt weiter, Abraum in die Schubkarre.
Also mir reicht das. Also das ist ja schon mal ein Anfang und damit kann ich leben. Sehr gut leben, ja. Dann nachher tue ich dann mal kratzen und abwechslungsreich kann man das ja gestalten. Also eigentlich habe ich es mir schon so vorgestellt, dass man den erstmal freilegt vom Gras und so und dann halt anfängt, das abzuschaben, abzukratzen. Habe ich mir eigentlich schon so vorgestellt, ja.
Die Ausgräber sind fleißig. Schon zieht sich ein Schnitt mitten durch den Hügel. Immer weiter graben sie sich vor, zur Mitte hin. Ringsum haben die Helfer die Bodenkrume abgetragen, bis auf den hellen, sandigen Waldboden. Da kniet Student Elias Klein gleich am senkrechten Einschnitt, der die inneren Schichten des Hügels zeigt. Die Archäologenkelle in der Hand. Er und Nina sind befreundet. Er hat schon Erfahrung gesammelt im Arbeitskreis. Trotzdem, das hier ist auch für ihn neu und aufregend.
Ja, also für mich ist es auf jeden Fall beeindruckend, weil es einfach eine Geschichte widerspiegelt. Wenn man sich vorstellt, dass da vor über 2000 Jahren Menschen diese Steine da aufgeschichtet haben für einen bestimmten Zweck, um da jemanden zu bestatten, finde ich das doch schon sehr außergewöhnlich. Also mich begeistert das auf jeden Fall.
Tag 2. Der Waldhügel sieht jetzt aus, wie man sich eine archäologische Grabungsstätte vorstellt. 6 Leute aus dem Arbeitskreis kauern an dem Schnitt durch den Hügel. Was sie mit feinem Werkzeug ablösen, wird nebenan nochmal durchgesiebt, um keine feinen Funde zu übersehen. Nina hat alles genau beobachtet und aufgesogen.
Ja, also hier war es ja so, dass wir erstmal den Grabhügel freigeräumt haben von den Ästen, von den Blättern, von dem ganzen Gesträuch. Und ja, dann haben wir ja angefangen, den Schnitt zu legen. Und es war eine Erfahrung, das von Beginn an mitzubekommen, dass man halt nicht irgendwo reinschneidet. Und ja gut, das haben die schon gemacht und weiß gar nicht, wie das von Anfang an läuft. Und wenn man dann den Schnitt gemacht hat, das Grobe hat, dann kann man ja dann das weiter verfeinern, sauber machen und dann halt die Steine wegnehmen und ja weiter tiefer gehen.
Und,
ja, genau.
Und das passiert jetzt auch mit Folgen. Etwas kommt ans Licht. Arbeitskreisler Jürgen Schneider hat's gefunden, ein erfahrener Mann. Was er da aus der Erde holt, zaubert ihm trotzdem ein Lächeln aufs Gesicht.
Das ist ein großes Stück. Auch relativ gut erhalten.
Das war jetzt hier in dieser Lage.
Und da muss ich halt mal gucken jetzt, dass da eventuell noch mehr ist. Denn wo meistens eine ist, sind auch mehr. Also ich denke mal, wird jetzt die Frau Wingenfeld sich mal anschauen als Archäologin und wir werden weitersehen.
Ja, schön. Ein schönes Stück.
Das ist eindeutige Keramik. Vorgeschichtliche Keramik, die wir hier gefunden haben. Eventuell könnte es sogar eine Nachbestattung sein in der Urne. Man weiß es nicht, ne?
Könnte auch ein Ansatz zum Rand sein.
Ja.
Müssen wir mal schauen. Aber die muss erstmal getrocknet werden und dann gewaschen werden. Die ist sehr weich. Und dann hat die hier so einen kleinen Umbruch. Seht ihr das hier? Da ist so ein Rand. Mhm. Und das könnte sein, dass das hier eine Randscherbe.
Ja, das sieht man jetzt, wenn du es so hältst, sieht man sogar noch besser.
Und dann kann man, wenn die groß genug ist, sogar noch den Durchmesser bestimmen.
Die kleinen Scherben, die so nach und nach auftauchen, für Nina sind sie tolle Funde. Denn das haben Menschen mit ihren Händen gemacht, vor Tausenden von Jahren womöglich. Und dann ist es ausgerechnet Mama Birgit, die noch eine findet, im Abraum, in der Schubkarre.
Ja, das sieht aber doch spannend aus.
Hier, guck mal hier, ich glaube, da ist was.
Da ist was.
Das ist eine Scherbe.
Echt?
Ja.
Ich habe eine Scherbe gefunden.
Das ist leider ein Stein.
Nina hat dafür etwas anderes gefunden, den Blick fürs große Ganze nämlich. Sie hört sich schon fast so an wie eine Archäologin.
Ich finde es, denke ich, genauso spannend wie die Milena, herauszufinden, wie groß der Hügel war, wie weit das jetzt ging, ob wir jetzt die richtigen Randsteine gefunden haben. Also, dass wir die Umrandung von dem Grabhügel finden, dass man dann wirklich weiß, wie groß der Durchmesser ist und so weiter, dass man dann eventuell doch Beigaben oder so findet, was dazugehört von der Bestattung und so. Oder halt noch mehr Scherben von der Urne oder so.
Mittagspause. Alles darf noch mal sacken. Die Funde, die Pläne und natürlich ausruhen. Gelegenheit zum Reden. Und für die erste Öffentlichkeitsarbeit. Über Instagram ist Nina schon die ganze Zeit mit Bekannten verbunden, schickt Bilder und bekommt Fragen zurück, die Milena Wingenfeld jetzt beantworten soll. Gleich hier, ins Handy.
Wie ihr da drauf gekommen seid, könntest du das mal auf dem Audio aufnehmen vielleicht? Also, dass du mir das dann gleich da drauf sprichst?
WhatsApp meinst du?
Ja.
Ja, können wir gerne machen.
Weil der hat nämlich meine Bilder im Status gesehen und da will er halt wissen, warum genau also, der.
Okay, warum der und...
Genau.
Okay, wieso dieser Grabhügel? Man erkennt das ganz gut an der Größe vor allem. Aber auch hier im Wald besonders an der Tatsache, dass die ja noch ganz gut erhalten sind. Und die Scherben, die wir hier drin gefunden haben, es sind vorgeschichtliche Scherben. Jetzt so vom ersten Angucken lassen die sich nicht so einfach datieren. Es ist einfach Vorgeschichte. Aber durch die Größe und die Konstruktion des Grabhügels gehe ich davon aus, dass das hier Mittelbronzezeit ist. Und dann sind die Scherben ungefähr 3500 Jahre alt.
Dankeschön, das habe ich jetzt gleich geschickt, weil der ist ein bisschen geschichtlich interessiert und da hat er mich gefragt, wieso genau der und warum und weshalb.
Kommt er morgen mit.
Schreibe ich ihm nachher, kann er mal vorbeischauen.
Etwas abseits der Baustellengeschäftigkeit erzählt mir Nina, was es für sie bedeutet, hier zu sein.
Also im Geschichtsunterricht in der Schule, da lernt man ja nur was über die Römer, die Griechen, aber ja nichts, sage ich mal, Handfestes. Da lernt man das aus dem Schulbuch, schreibt die Arbeit meistens darüber und vergisst es wieder. Aber hier ist es ja so, ich behalte das dann für mich. Also ich werde das dann, weiß ich, meinen Kindern vielleicht erzählen oder weitergeben. Auf jeden Fall ist es das Greifbare in der Nähe. Das interessiert mich mehr, als wenn es jetzt zum Beispiel in Ägypten oder so passiert. Also das ist ja auch interessant, die Pyramiden, aber es ist jetzt nicht so greifbar für mich wie jetzt der Grabhügel am Tretzhof.
Es ist nicht so, dass Nina sich nur für die Archäologie interessiert, aber irgendwie führt bei ihr alles in die gleiche Richtung. Sei es Familie, Schulunterricht, Berufsorientierung, da ist schon ein roter Faden erkennbar, die zentrale Rolle spielt.
Also vor allem die Natur. Also als Kind bin ich schon immer in die Pilze gegangen. Dann bin ich zum Verein für Naturkunde Osthessen gelangt. Das heißt, ich schaue nach den Vögeln, gehe auf Blumenexkursionen, Schmetterlinge etc. Und dann bin ich zur Archäologie gekommen, durch die Geologie. Und jetzt interessiere ich mich noch für die Landwirtschaft.
Nicht jede 17-Jährige hat so eine klare Vorstellung davon, wer sie ist.
Ich bin ein Mensch, der sich von anderen abgrenzt mit ihren Hobbys, mit dem Verein für Naturkunde, dem Pilzesuchen, der Archäologie und jetzt letztendlich auch mit der Landwirtschaft, was ja sowieso keiner verstehen kann, was selbst viele ja, belächeln und mir das nicht zutrauen. Ja, also schwer zu sagen, wer ich selbst bin, aber anders als andere. Da bin ich für dankbar, dass es noch Leute gibt, die mich unterstützen und nicht nur im Verein für Naturkunde oder in der Archäologie.
Ich überlege, ob ich ihr die nächste Frage stellen soll, aber sie liegt nahe. Hast du eigentlich Freunde?
Ich denke mal, das ist auch schwer zu beantworten. Ich denke mal, ich habe so eine Handvoll. Ich denke mal, das reicht auch. Ob man das Freunde nennen kann, also ich hoffe es mal. Also zumindest nicht aus der Schule.
Die Ausgrabung im Wald am Tretzhof bei Fulda zieht immer mehr freiwillige Helfer an. Es hat sich herumgesprochen. Der archäologische Arbeitskreis hat etwas gefunden. An den Rändern und vor allem im Zentrum des Hügels sind Steine aufgetaucht, planvoll angeordnet. In der Mitte zeichnet sich unten ein steinernes Band ab, etwa 3 Meter lang und 20 bis 40 Zentimeter dick. Kreisarchäologin Milena Wingenfeld weiß jetzt sicher, es ist ein Grab.
Man sieht jetzt hier sehr schön, dass es wie so einen Boden gibt. Also so flach gesetzte Steine, wie so einen gepflasterten Boden von einer Grabkammer. Es kann sein, dass wir hier so quasi die Hauptkammer haben, die Hauptbestattung. Und da dran setzt sich dann nochmal was Zweites an. Es könnte eine Nachbestattung sein. Wir haben ja auch genau in dem Bereich die Verfärbungen im Planum gehabt, wo auch Keramik drin war.
Wir sehen da schon, dass die gesetzt ist. Das heißt, die Steine wurden nicht genommen und einfach auf den Haufen geworfen, sondern es wurde schon gesetzt, quasi, dass wir eine einigermaßen ebene Fläche haben und eben dort die Bestattung zu platzieren. Wir wissen, dass dort ein enormer Aufwand für diese Bestattung eben auch betrieben wurde von den Angehörigen, die daran beteiligt waren.
Für Nina ist es jetzt endlich soweit. Sie hat sich genug abgeschaut. Mit einem Spatel kauert sie am Rand, da wo der Hügel flach ausläuft, und legt eine Steinpackung frei. Reste der umgefallenen Mauer, die die Erbauer rund um das Grab errichtet haben. Nina hat ihren Platz im Team gefunden. Ganz sachlich erklärt sie:
Es ist für mich das Ende des Grabhügels. Also ich finde es spannend, wenn man jetzt hier weiter tiefer geht und dann weitere Steine findet, die halt die Umrandung praktisch des Grabhügels markieren. Also ich finde es spannend. Wahrscheinlich ja für viele sind es nur Steine. Das kann ich auch verstehen. Aber für uns ist es ja dann mehr.
Wo ist der Milena?
Also ich bin froh über die Erfahrung. Und ich bin auch noch froh, was noch kommt. Also vielleicht machen wir ja noch den Fund jetzt.
Der Traum von der Ausgrabung ist wahr geworden. Aber auch ihre andere Hoffnung hat sich erfüllt.
Also es war eine tolle Gemeinschaft. Wir haben sofort alle zusammen angepackt. Der eine hat die Schaufel genommen, der andere hat den Eimer genommen. Und ich habe mich nirgendwo fremd gefühlt. Also es war gleich eine richtig vertraute Gemeinschaft.
Ja, das ist wie eine große Familie, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ich bin jetzt seit, ja, nur sage ich mal, knapp 6, 7 Jahren dabei. Und man kennt trotzdem so viele Leute, man versteht sich super, man arbeitet einfach Hand in Hand, man hat ein Ziel, ein Projekt und das ist einfach so was Besonderes.
Die Ausgrabung in Fulda nähert sich dem Ende. Nina sucht nochmal das Gespräch mit Milena Wingenfeld, will wissen, wie das funktioniert mit dem Grabungstagebuch der Archäologin.
Du kannst da gerne jederzeit reingucken, das sind die Teilnehmer sind drin, das Wetter wird beschrieben, wann gearbeitet wurde und dann wird einfach beschrieben, welche Arbeitsschritte. Man kann auch Theorien, die man so zwischendurch entwickelt, so okay, wie könnte das jetzt aussehen mit der Steinpackung oder wir haben da die und die Schicht, in welchem zeitlichen Zusammenhang könnten die zusammenstehen. Das schreibst du hier alles rein.
Und wo veröffentlichst du das dann?
Also es kommt in den Bericht. Der Bericht, der vor allem auch zum Denkmalamt kommt.
Zeigst du das dann mal im Arbeitskreis, wie das dann aussieht?
Kann ich machen.
Okay, gut, gut.
Der Grabhügel ist jetzt so weit geöffnet, wie es derzeit möglich ist. Die Funde sind gesichert. Die erste wissenschaftliche Deutung steht.
Wir haben den Außenring im Osten und im Westen erfasst. Grob lässt sich sagen, dass der Hügel ungefähr einen Durchmesser von 11 Metern hatte. Wir haben in der Mitte eine Grabkammer, von der ich jetzt nicht genau sagen kann, wie viele Leute dort bestattet sind. Da wir uns ganz am Rande dieser Grabkammer befinden, ist das durch den Profilschnitt sehr schwer zu sagen. Ich bin trotzdem sehr sicher, dass das in die mittlere Bronzezeit gehört. Also wir sind hier ungefähr 1500 vor Christus.
Ungeheuer. Das war ein völlig unscheinbarer, bewachsener Waldhügel vor der Ausgrabung. Was jetzt hier im Wald bei Fulda vor ihnen liegt, ist für Nina und Elias kaum zu glauben.
Also ich habe das ja vorher noch nicht gesehen, auch auf Zeichnungen eigentlich noch nicht. Und jetzt da den Umriss, also dass man ungefähr sagen kann, wie breit er war, wie das hätte sein können mit den Bestattungen eventuell in der Mitte. Also ich finde das richtig klasse.
Das ist meine erste Grabhügelgrabung. Mich hat es auf jeden Fall überrascht, weil ich habe nicht damit gerechnet, dass wir so eine Bodenpackung finden, dass sich das quasi auch in diese Tiefe fortsetzt. Und ich bin gespannt, wie es eigentlich noch weitergeht.
Also ich denke mal, die Arbeiter waren so wie die Arbeiter heute, halt die, die das errichten. Und die dort begraben wurden, waren etwas höher gestellt, also irgendwie halt vielleicht der Statthalter oder so, keine Ahnung.
Die archäologische Kampagne Tretzhof Fulda Bronzezeitgrab ist vorüber. Der Hügel ist zur Hälfte geöffnet, mehr geht nicht, ohne eine weitere Genehmigung vom Landesdenkmalamt. Grabungen wie diese sagen uns viel über die Menschen der Bronzezeit, auch welche Bedeutung Begräbnisse für sie hatten und Gräber an sich. Ein Beispiel: In einer anderen Grabkammer ganz in der Nähe hat man Pflanzenpollen gefunden, aus verschiedenen Jahreszeiten. Daraus kann Milena Wingenfeld nur einen Schluss ziehen.
Tatsächlich mehrere Monate, auch über den Sommer hinweg, stand diese Hauptbestattung offen. Wir können natürlich nicht genau sagen, warum das so ist. Das mögen irgendwelche religiösen Vorstellungen gewesen sein. Vielleicht müssen irgendwelche Sternenkonstellationen richtig stehen. Vielleicht müssen einfach nur wichtige Leute anreisen. Auch sowas würde zum Beispiel ja auch Zeit kosten. Auch das wäre eine Möglichkeit. Und dann gab es zahlreiche Nebenbestattungen. Es gibt so seltene Fälle, wo wir über 20 Bestattungen drin haben. Und auch in den Epochen nach der mittleren Bronzezeit hat man Bestattungen im unmittelbaren Umfeld dieser Hügel angelegt. Also auch da hat man sich noch darauf bezogen.
Andere Grabungen werden kommen. Und Nina Reit will wieder mitmachen, wenn es geht. Und was jetzt? Nach dem Abitur könnte sie studieren. Aber will sie das auch? Sie weiß es noch nicht. Dass ihr andere Dinge wichtiger sind als Ansehen und Karriere, dürfte jetzt niemanden mehr überraschen.
Die Universitäten, die wollen ja wirklich nur, dass man auf dem Gymnasium ist und dann studiert. Du musst so und so gut sein und das musst du können. Und also mich hat das eher ein bisschen abgeschreckt, als dass ich sagen wollen würde, ja, ich möchte studieren. Also mir wäre dann lieber eine richtige Ausbildung, wo man dann auch arbeiten kann, lieber als ein Studium, wo man jetzt viel Wissen hat, aber das nicht anwenden kann.
Mutter Birgit Reit drängt ihre Tochter nicht zum Studieren. Im Gegenteil, sie ist stolz auf Nina, genauso wie sie ist.
Ja, sehr stolz. Und ich unterstütze sie in allem, was ist. Also egal, ob die Vogelkunde oder mit Schmetterlingen und Blumen oder dann die Archäologie, was ich ja auch für mich persönlich sehr spannend finde. Also ich unterstütze sie überall, auch mit der Landwirtschaft. Das ist auch kein Ding, dass ich sage, du musst studieren. Wenn sie Landwirtin lernen will, ist das für mich auch okay. Also ich unterstütze sie in jeder Beziehung.
Landwirtin Nina Reit. Auch in dem Beruf hat sie sich schon umgesehen, hat eine Vorstellung davon, was auf sie zukäme. Gerade arbeitet Nina an ihrem Bulldog-Führerschein. Und wer weiß, die archäologische Expertise könnte auch der Landwirtin Nina nützlich sein.
Wenn man jetzt zum Beispiel Landwirtschaft betreibt, die Bodenbearbeitung durchführt, da können ja auch Scherben oder Feuersteine etc. zutage kommen, was man jetzt vielleicht beim normalen Spaziergehen nicht sieht. Und dann wäre ja die Landwirtschaft mit der Archäologie verbunden. Da könnte man anhalten, aussteigen und mal schauen, was sich verbirgt.